Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute am Mittwoch, dem 16. Juni. Diesmal wieder 3,5, wie immer wir es nennen wollen. Wir starten die Folge zu dritt. Und der Gasttalker die Woche ist Leon Steiner, wieder aus Heidelberg, der heute über seine Bears reden darf. Genau. Also, wir starten heute wir machen weiter mit der NFC North. Reden wieder über jedes Team und geben so unsere Fazit, wie wir so denken, dass die Teams sind. Davor reden wir noch kurz über eine Nachricht, die gerade Ian Rappaport gepostet hat, die wir aus neutraler Sicht ziemlich witzig fanden. Es gab jetzt die aktualisierten Protokolle für Geimpfte und Nicht-Geimpfte dieses Jahr. Für Training, Spiele, was auch immer. Für Geimpfte gilt keine Testpflicht, keine Masken, kein Abstandsgebot, keine Quarantäne, wenn sie mit irgendjemandem Kontakt hatten. Für alle, die nicht geimpft sind, die müssen sie jeden Tag testen, müssen immer Maske tragen, müssen immer Abstand halten von allem in der Facility und sofort in Quarantäne. Spielerbegrenzungen für Nicht-Geimpfte im Weight Room, Travel Restrictions, also können nicht ungehindert immer reisen, müssen dann vielleicht da nur rumschauen. Ja. Aber beim Essen, Geimpfte dürfen ganz normal in der Cafeteria essen, Nicht-Geimpfte müssen Abstand halten beim Essen, also quasi allein am Tisch sitzen. Staff Member, also Nicht-Spieler, dürfen in der Cafeteria nur grab and go. Also die dürfen gar nicht vor Ort essen. Was gibt's noch? Ah ja, die Sauna und Ruheräume quasi sind nur für Geimpfte. Nicht-Geimpfte dürfen es eigentlich gar nicht benutzen. crazy. Das für die das Verrückteste. Geimpfte haben keine Beschränkungen für Social Media, Marketing, Sponsorship, Opportunities. Nicht-Geimpfte dürfen kein Social Media, Marketing und Sponsorship Activities machen mit dem Teamnamen quasi. Genau, und Nicht-Geimpfte dürfen während der Bye-Week und so weiter und so fort nicht in Kontakt mit anderen Familienmitgliedern, Freunden oder so stehen. Geimpfte dürfen quasi in der Woche wieder machen, was sie wollen. Ja. Wir haben vorhin gerade schon drüber gewitzelt. Die wollen schon, dass alle geimpft sind einfach.
Ja, ich denke auch, dass sie die letzten Impfskeptiker damit überzeugen, dass sie sich lieber impfen lassen, bevor sie die Einschränkungen hinnehmen.
Ja.
Ich denke, das funktioniert ganz gut.
Also, was ich denke, die wollen auch so ein bisschen ihre Spieler selber schützen vor ihrer, so gesehen, auch Dummheit. Weil, also ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das war. Ich habe das mal in die Gruppe gepostet. Da hat er doch geschrieben.
Wie? Montez Sweat, oder?
Ja. Ja, genau. Der hat nämlich gesagt, dass er lässt sich nicht impfen, aber wenn er dann Corona bekommen sollte, würde er sich dann impfen lassen. Und also ich glaube, die haben halt noch nicht wirklich verstanden, wie das funktioniert. Also es bringt auch nichts nach dem Unfall, sich den Sicherheitsgurt anzuschnallen. Also deswegen.
Aber er hatte bis jetzt kein Corona. Wieso soll er sich impfen lassen?
Ja, oder?
Das ist so dumm.
Ich glaube, Harrison Smith hat auch gesagt, dass bevor man nicht genauer weiß, was in den Vaccines drin ist, dann wird er sich nicht impfen lassen. Und also, ich meine, die Inhaltsstoffe sind öffentlich einsehbar, aber also da habe ich einen witzigen Kommentar noch gelesen, dass einer mit Studien geführte Impfstoff den tue ich mir nicht in den Körper, aber Wachstumshormone und andere Supplemente, die eigentlich gar keine Studie haben, rein damit. Also das ist schon ein bisschen komisch, ja.
Ja, der Körper ist ein Tempel.
Ja. Irgendwo muss die Grenze sein, ne?
Ja, gut. Ich glaube, jetzt würden auch die letzten Impfskeptiker in der NFL überzeugt, sich wahrscheinlich doch impfen zu lassen.
Ja. Überzeugt. Ja. Mit schlagenden Argumenten eindeutig. Ja, nice. Bisschen lockerer der Einstieg. Wir fanden es einfach ziemlich verrückt, was sie da alles verlangen oder wie krass da der Unterschied bei denen gemacht wird. Genau, wir starten mit der NFC North. Wer will anfangen? Weil alphabetisch geht nicht, weil die Bears kommen heute zum Schluss.
Ich starte gern.
Nice, dann erzähl doch von deinen Packers.
Wir starten nämlich doch einfach mit dem Division-Sieger, den Green Bay Packers. Die haben im Coaching-Staff etwas verändert, nachdem die Defense immer sehr high-low war und nie richtig abliefern konnte, vor allem nicht in wichtigen Spielen, haben sie Mike Patton rausgeworfen und haben Joe Barry verpflichtet. Joe Barry, der war schon 19 Jahre in der NFL als Assistant Coach, vorher im College, war die letzten 4 Saisons bei den Rams als Assistant Head Coach und Linebacker Coach. Ich weiß, die Rams Linebacker waren jetzt vielleicht nicht die besten in der NFL, aber gut. Außerdem war er auch schon DC bei Washington 2015 und 16 und bei Detroit 2007 und 2008. Und bei beiden Stationen hatte er eine Top-5-Defense in Fumble Forced. Muss man auch sagen, dass die Washington D-Line 2015 und 16 auch nicht so schlecht war. Also es lag auch ein bisschen am Personal. Aber er wurde auf jeden Fall auch immer gefeuert, weil die Defense halt auch dort nicht so abgeliefert hat. Einfach auch bedingt, denke ich, durch die Spieler, die sie hatten. Also ich weiß nicht, was in Detroit 2007 oder 2008 da war, aber ich behaupte mal, wahrscheinlich nicht so Gutes. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass er bei den Packers da mehr rausholen kann, weil es wäre ja schon was da an Spielern, die man benutzen könnte. In den Special Teams, die waren vor allem im Return-Game richtig schlecht. Da haben sie sich Maurice Drayton nicht geholt, weil er ist schon bei den Packers gewesen, die letzten 3 Jahre als Assistant-Coach bei den Special-Teams. Aber den haben sie befördert. Und der will auf jeden Fall auch die Special-Teams umkrempeln, hat er im Interview gesagt. Inwieweit das dann funktioniert, weiß ich auch nicht. Nachdem er ja die letzten 3 Jahre schon da war, mal gucken, ob da der frische Wind irgendwie was bringt. Das waren eigentlich die größten Coaching-Changes. Head Coach haben sie behalten können mit Matt LaFleur und auch den OC Nathaniel Hackett, der auch aus Blake Bortles einen ziemlich guten Quarterback machen konnte und ein ziemlich gutes Run-Game gezaubert hat, haben sie auch behalten können. Deshalb damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. In der Free Agency haben sie einiges verloren, haben aber auch wichtige Spieler halten können und haben quasi keine wichtigen Neuverpflichtungen machen können. Also sie haben Aaron Jones geresigned, was auf jeden Fall ein guter Move war, billiger als der Franchise-Tag und einfach nur ein One-Year-Deal. Dann haben sie Mercedes Lewis, den Big Dog, wie sie ihn auch nennen, geresigned, der ist jetzt auch schon ungefähr 100 oder so, aber als Blocking Tight End und für malenden Goal-Line-Catch ist er auf jeden Fall immer noch gut und deshalb freue ich mich, dass sie ihn behalten konnten. Außerdem haben sie Robert Tonyan getendert, den anderen Tight End, der letztes Jahr seine Breakout-Season hatte. Dann haben sie Kevin King resigned für 5 Millionen. Ja, da kann man streiten. Ich denke, für den Preis ist er vielleicht ein wenig teuer, aber er gibt auf jeden Fall der Secondary eine Tiefe und außerdem ist er ein guter Tackler.
Ja, wichtigste beim Corner.
Dann haben sie ihren Fehler eingesehen und haben Christian Kirksey released. Der ist jetzt zu den Texans gegangen. Sie haben einfach keinen Linebacker gebraucht, der langsam ist und nicht covern kann, weil da haben sie schon genug. Dann haben sie Rick Wagner released, das fand ich ein bisschen schade. Der hat Tackle gespielt, war ein bisschen verletzt dann auch am Ende vom Jahr, glaube ich. Aber den mag ich eigentlich als Spieler ganz gern. Genau. Dann haben sie Juwan Winfrey gesigned von den Broncos. Receiver. Der ist jetzt eben bei den Packers gelandet. Gianni schaut ein bisschen komisch, das ist nämlich einer von Sideline Hustle. Das ist eine Instagram-Page für Receiver-Coaching. Und da ist es einer von den Top-Athleten von ihm, die er coacht. Und den mag ich eigentlich ganz gern und bin gespannt, ob er bei den Packers das Roster schafft. Ich könnte es mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass ein anderer Receiver rausfliegt für ihn. Genau. Ein großer Loss war auf jeden Fall Corey Linsley. Der ist zu den Chargers gegangen, der Center von den Packers, und hat da die O-Line auf jeden Fall stark verbessert. Und sie haben Jamal Williams verloren, den Running Back. Der ist zu den Lions gegangen für einen Apfel und ein Ei, also irgendwie 2,5 Millionen oder so. Was für einen Running Back nicht billig ist, aber für sein Alter und so eigentlich ein geiler Deal für die Lions. Und ich mag Jamal Williams von seinem Running Style her total gern. Bin mal gespannt, was der nächste Saison zeigen kann. Außerdem haben sie, ich habe einfach das als Edition gezählt, Devin Funches geholt ja vor, also letztes Jahr. Und der hat aber wegen Covid einen Opt-out gemacht. Den haben sie jetzt aber trotzdem gehalten. Und da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, dass sie den als Outside-Receiver sehen und dass sie den als ja Mann neben Adams auf der Outside sehen. Bin mal gespannt, was er noch in sich hat jetzt hat. Jetzt hat er ein ganzes Jahr lang trainieren können, ohne gehittet zu werden. Mal schauen. Dann haben sie auch noch jetzt vor kurzem erst Lavondre Campbell gesigned von den Cardinals. Nachdem sie Kirksey verloren haben, haben sie sich gedacht, wir holen uns genau denselben Spieler in Rot. Lavondre Campbell hat jedes Spiel für die Cardinals gestartet, halt nur leider nicht sehr gut. Er ist auf jeden Fall für die Tiefe vom Kader sehr gut und finde ich schon gut, dass man einen Veteran signed. Aber ich denke nicht, dass er ein Impact-Player sein wird. Das sind jetzt so die wichtigsten Free Agents, die weggegangen sind, die dazugekommen sind, denke ich, und die sie halt gehalten haben. Also sie haben vor allem sich dadurch verstärkt oder sind stark geblieben, dass sie ihre Leute halten konnten. Im Draft haben sie sich auf Cornerback verstärkt, nachdem das einer ihrer größten Needs war. Haben sie Eric Stokes geholt von Georgia in der ersten Runde. 4-2 Speed, crazy Athlet. Man hat auch bis jetzt aus dem Rookie-Minicamp eigentlich nur Gutes von ihm gehört. Ja. Dann haben sie in der zweiten Runde Josh Myers geholt von Center aus Ohio State. Ja, mal schauen, wie er wird. Ich glaube, ganz gut. Da habe ich jetzt noch gar nichts darüber gelesen, wie der so ist im Minicamp. In der dritten Runde haben sie hochgetradet und haben Amari Rodgers geholt aus Clemson als Slot-Receiver hauptsächlich, denke ich. So vom Spielstil ein bisschen ähnlich wie Randall Cobb. Hatten sie lang nicht und glaube ich wäre geil, egal wer Quarterback spielt. Dann haben sie auch noch eben sich in der O-Line verstärkt und in der D-Line. Haben einfach da in der O-Line auch ein bisschen so einen Shotgun-Approach gemacht, wie eigentlich jedes Jahr. Haben noch zwei O-Liner eben gedraftet. Einen D-Liner, noch einen Inside-Linebacker, der wahrscheinlich eher Special-Teamer ist. Und in der siebten Runde einen meiner Lieblings-Runningbacks dieser Draft-Class, Kylan Hill, der hoffentlich in den Special-Teams auf jeden Fall Reps bekommt und als Returner hoffentlich was zeigen kann und das Return-Game ein bisschen aufpeppen kann von den Packers. So im Großen und Ganzen haben sie sich in der Off-Season verstärkt, aber auf paar Positionen sehe ich halt immer noch einen großen Need. Zum Beispiel auf Linebacker haben sie eigentlich keinen mit einem sehr guten Speed, der halt, ja, außer Kamal Martin wird's, der 5-Runden-Pick von letztem Jahr. Aber ansonsten sehe ich keinen Linebacker, der guten Speed hat und gut covern kann. Außerdem sehe ich in der Interior D-Line halt immer noch Schwächen, weil sie einfach keinen Disruptive Guy da haben, der was macht. Sie haben einfach nur Fettsäcke, die da sind. Die sich vielleicht auch nicht unbedingt wegbewegen lassen, aber sie werden auf jeden Fall keine Disruption verursachen. Und das braucht man eigentlich in der heutigen NFL. Ansonsten haben sie eigentlich schon gutes Talent in der Offense, in der Defense. Es wird jetzt dieses Jahr eben nur dran hängen, was ist mit Aaron Rodgers? Spielt er nicht? Wenn er nicht spielt, ist Jordan Love the next great thing oder halt nicht. ja, aber wenn Aaron Rodgers spielt, würde ich sagen, gewinnen sie ziemlich sicher wieder die Division und kommen in die Playoffs. Ja, das war eigentlich so mein Green Bay Packer
Outlook.
Ja, Outlook. Jetzt die große Frage, was sagst du zum Aaron Jones Resigning? Also, findest du das?
Da kann man streiten, ne? Also, ob es zu teuer ist oder nicht und ob man einem Running Back so viel Geld gibt. Aber ich denke halt, was sie mit dem Geld hätten machen können, ist auch begrenzt. Sie hätten vielleicht einen guten D-Liner holen können, der aber jetzt auch nicht hervorragend ist, weil für das Geld bekommst du keinen herausragenden D-Liner. Und von dem her denke ich, ist das Geld in Aaron Jones schon besser angelegt. Und es ist auf jeden Fall ein geiler One-Two-Punch, den sie haben mit Aaron Jones und AJ Dillon. Und Kylan Hill noch vielleicht ein bisschen mit in die Rotation als Third-Down-Back kann auf jeden Fall nicht schaden. Und da bin ich aufs Run-Game auf jeden Fall gespannt. Das sollte geil werden.
Was ist dein Wissensstand zu Jordan Love?
Ja, da gab es verschiedene Reports, dass er echt scheiße aussah die ersten Tage im Camp, aber dass er, je länger das Camp dauert, umso besser spielt er. Und er sagt auch selber, dass er sich vorbereitet, um der Starter zu sein, was er natürlich sagen muss. Er sieht wohl ganz gut aus, aber ich kann dem Ganzen halt nicht vertrauen, bis ich es in der Preseason gesehen habe, weil Quarterback, finde ich, ist nichts, wo man im Training gut sehen kann, ob jemand das kann oder nicht. Weil das sieht man einfach, da hast nicht den echten Druck, es hitte dich im Training keiner richtig und so weiter. Man sieht es einfach nicht, meiner Meinung nach. Im Vergleich zu Receivern oder so, da kann man eben schon im Training erkennen, ob die was taugen oder nicht. Also zum Beispiel bei Eric Stokes glaube ich, dass der ein guter Corner wird, weil die Reports es eben auch sagen. Aber bei Jordan Love kann ich es leider nicht richtig einschätzen.
Ja, ich würde auf das Minicamp auch nicht zu viel geben, weil das sind Rookies, die sind zum ersten Mal in der NFL. Also was die so an Veränderungen durchgemacht haben in den letzten Monaten, ist halt immens. Und da muss man sich halt auch erstmal reinfinden. Also ich würde, wenn jemand zum Beispiel ein schlechtes Minicamp hat, dann würde ich den nicht sofort abschreiben, weil, also jeder kann ein schlechtes Minicamp haben. Also da fällt mir zum Beispiel auch jetzt die Story von Tour ein. Ich weiß nicht, ob ihr davon gelesen habt. Da hat irgendjemand von den Großen hat getweetet, dass der 5 Interceptions in einem Trainingstag hatte. Und ich denke mir einfach, in einem Training, da haue ich mal den Ball raus und schau mal, was passiert. Und also ich würde da halt nicht so viel drauf geben. Und es gibt so viele, die so reaktionär darauf reagieren, dass die sozusagen jeden Tag für die bare Münze nehmen, wie sie dann in der NFL sein werden. Und ich denke, jetzt Minicamp ohne Pads, da kannst du eigentlich nicht viel drauf geben. Also
ja, da hast du schon recht, aber was man halt an sowas sehen kann, ist halt, ob es eine gute oder eine schlechte Interception war. Also war der Ball halt einfach ein 50-50-Ball und er hat ihn on the money geworfen und der Corner hat ihn halt gepickt einfach. Ja. Oder ist es eben anders und der Ball war einfach in den Rücken geworfen bei einer Slant und der DB hat eine easy Interception gemacht. Und vom Ballplacement her sieht Jordan Love im Moment wohl ziemlich gut aus. Also hittet die Leute in Stride und so weiter. Ja.
Gespannt. Wäre eigentlich. Ich bin gespaltene Dinge. Wäre irgendwie nice, so direkt wieder den nächsten zu haben. Einfach eine witzige Story. Aber eigentlich, so wie ihr mit die Quarterbacks verheizt, gönnt man es euch leider nicht.
Ja, schwierig. Ich hoffe trotzdem, dass Rodgers zurückkommt und dass er auf jeden Fall mindestens noch ein Jahr für die Packers spielt. Aber am liebsten soll er spielen, bis er keinen Bock mehr hat auf Football bei den Packers.
Jo.
Ja.
Jojo. Genau.
Das wär's von mir.
Nice, nice. Okay. Wir reden einfach ja am Ende nochmal so einen Gesamteindruck von der Division und wie wir die so im Ganzen sehen, oder? Da reden wir dann eh nochmal drüber.
Genau.
Ale, willst du oder soll ich?
Ja, ich kann gerne weitermachen. Also ich schaue mir die Vikings an. Also bei dem Coaching-Staff hat sich nicht viel getan. Ich glaube, insgesamt haben sich 6 Positionen geändert. Davon war eine zum Beispiel der DC, also das, was mich am meisten gewundert hat, der DC der Raiders wurde als Senior-Ratgeber vom Defensive Coordinator angestellt. Da frage ich mich, was die von dem beratschlagt werden wollen. Also was am interessantesten ist, ist wahrscheinlich, dass Clint Kubiak, der Sohn vom letztjährigen OC, den OC-Posten übernommen hat. Also davon ist auch jeder ausgegangen, als Gary Kubiak angekündigt hat, zurückzutreten zu wollen. Dann haben sie sich noch einen DB-Coach aus Alabama geholt. Der macht auch die DBs bei den Vikings. Und sonst gab's, also das war der Special Team Assistant, wurde zum Special Team Coach promoted. Und sonst waren da also eigentlich nur Assistant Jobs, die neu besetzt wurden. Da kommen wir zur Free Agency und da möchte ich noch anmerken, dass die Vikings letztes Jahr noch Yannick Ngakoue verloren haben. Also die haben ja zuerst selber für ihn getradet, haben einen Zweitrunden-Pick abgegeben und als sie ihn dann weiter getradet haben zu den Ravens, haben sie nur einen Third-Rounder zurückbekommen. Und in dieser Free Agency haben sie Kyle Rudolph verloren, ihren wohl besten Tight End, einen Edge-Guy, der, also ich weiß nicht, ob ihr den Stat kennt, aber die Vikings hatten mit Abstand die wenigsten Sacks letztes Jahr mit 24 oder so und mehr als die Hälfte hatte Yannick Ngakoue, der oder ungefähr, ich glaube 10 Stück hatte er und die hatte er in 6 Games, wo er mit denen gespielt hat und der hatte halt mit Abstand am meisten von den Vikings. Dann, aber die haben eben noch einen Edge verloren, der eben die zweitmeisten und der war relativ jung. Also da fand ich es ein bisschen komisch, dass sie ihn gehen lassen, aber ja. Und dann haben sie noch Anthony Harris verloren an die Eagles. Das ist ein Safety, der 28 ist und eigentlich hat er noch ein paar gute Jahre und dann kommen wir gleich zu den Signings, denn den haben sie gleich ersetzt mit Xavier Woods von den Cowboys, was ich ein ziemlich gutes Signing finde, vor allem weil Harrison Smith auch älter wird und die spielen sehr oft mit 3 Safeties auf dem Feld. Dann haben sie noch Patrick Peterson gekauft, um ihre Cornerbacks zu verstärken. Weil da hatten sie die letzten Jahre immer Struggles, haben immer First oder Second Rounder ausgegeben und die haben sich bisher noch nicht beweisen können. Dann haben sie Delvin Tomlinson geholt, den Interior D-Liner, Nick Vigil Linebacker, und dann haben sie noch ein bisschen, also No-Names für die Devs geholt, für die O-Line und Edge. Und vorgestern haben sie noch Sheldon Richardson wieder gesigned. Und jetzt sind die eigentlich schon relativ gut aufgestellt in der D-Line. Dadurch auch, dass Daniel Hunter wieder zurück ist. Der war letztes Jahr, hat er sich beim ersten Spiel verletzt und war dann die komplette Saison draußen. Und jetzt schaut die D-Line von denen schon ziemlich stark aus. Also da die können auf jeden Fall was reißen. Dann zum Draft. Da haben sie runtergetradet. Von 14 auf 21 und haben Christian Derisor geholt. Und mit beim Runtertraden haben sie auch einen Third Rounder bekommen, wo sie dann damit Kellen Mond gepickt haben, den Quarterback. In der dritten Runde hatten die noch 3 weitere Picks und haben da ihre größten Schwachstellen noch weiter ausgebaut. Das war also einmal ein Linebacker, ich meine, Schwachstellen attackiert. So. Also sie haben Linebacker Chaz Surratt geholt, das war der Linebacker, der die meiste Zeit Quarterback gespielt hat und dann in den letzten 2 Jahren zu Linebacker geswitcht ist. Und ich denke, der könnte sich ganz gut da behaupten, da sie mit Anthony Barr schon einen dominanten Mike-Linebacker haben und dass sie dann nebendran noch jemanden ranzüchten können, vor allem, weil viele denken, dass Anthony Barr nächstes Jahr kein Viking mehr sein wird. Dann haben die noch einen Guard und einen Edge geholt. Und in der 4. Runde haben sie einen ultraschnellen Running Back geholt, den viele Vikings-Fan als Return-Specialist gern sehen würden. Ähnlich wie du, Roman, Kylan Hill als Return-Specialist siehst. Und der, also im Minicamp jetzt zurzeit, soll er vor allem wegen seinem Speed auffallen, dass der halt ultraschnell sein wird. Also da bin ich gespannt, ob der eventuell auch im Scrimmage, also mit Offense gegen Defense auch aufs Feld kommen wird. Und danach haben die eigentlich keine so großen Namen mehr geholt. Die haben einen Receiver in der 5. Runde geholt und noch weitere Edge und Linebacker, einfach um ein bisschen Depth aufzubauen, weil sie bei Receiver haben sie Justin Jefferson und Adam Thielen, wo Adam Thielen, ich glaube, auch schon 31 oder 32 ist. Und ich habe ein bisschen so in Vikings-Foren gelesen und die finden, dass man langsam nach einem Erben von Thielen suchen sollte. Und da haben sie eben auch bei den Undrafted Free Agents 2 Receiver gepickt, also gesigned. Und wahrscheinlich schauen sie da im Minicamp, wer sich am besten tut, und die kommen dann mit in den Kader. Genau, und also allgemein gefällt mir das Roster ganz gut. Also was mir sehr gut gefällt, ist der Pick von Kellen Mond in der 3. Runde, da sie sozusagen dem Zeit geben können, um den heranzuzüchten, weil sie ja mit Cousins schon einen guten Starter haben und so keinen Stress haben, den zu entwickeln. Dann der Erstrunden-Pick ist auch, also ist extrem gut. Ich hätte ihn sehr gerne bei den Colts gesehen als Tackle, und dass die den bekommen haben, ist schon sehr, sehr gut, weil auch letztes Jahr die O-Line von denen sehr geschwächelt hat, und dass sie halt in den ersten 4 Picks 2 Picks für die O-Line ausgeben, sieht man schon, dass die mit Verstand draften. Und wo ich vielleicht noch den größten Schwachpunkt sehe, sind die Linebacker, weil sie eben, also Chaz Surratt ist zwar an sich ein guter Linebacker, aber bei mir sind damals in der Top 5 eben rausgefallen, weil der einfach noch nicht er ist noch nicht so ausgereift als Linebacker, was man auch nicht sein kann, wenn man das nur 2 Jahre gespielt hat. Und wenn du ihn, also er war der einzige Name, also bessere Linebacker, den die hinzugekommen haben mit Nick Vigil, da könnte es halt, und Nick Vigil hatte auch nur einen Einjahresvertrag. Das heißt, die bis jetzt haben sie noch keinen gestandenen Linebacker für die 2022 Saison. Und da werden sie auf jeden Fall noch arbeiten müssen im Laufe der nächsten Saison. Aber ich denke, Patrick Peterson hat ein Jahr noch mindestens im Tank. Und mit dem First Rounder, den sie letztes Jahr hatten als Corner, sollte es auch da einigermaßen besser werden. Und die Offense mit Justin Jefferson und Adam Thielen ist auch, und Dalvin Cook übers Run-Game ist auch sehr, sehr gut. Das Einzige, was man hier bemängeln könnte, wäre die Tight-End-Position. Da ist der beste Tight-End ist Irv Smith, und der ist halt nicht gerade so bekannt.
Da gibt's eine witzige Story. Da wurde nämlich ich glaube, es war sogar Mike Zimmer gefragt, ob er jetzt Irv Smith, wo er die Nummer 1 ist, ein bisschen mehr featuren will. Und da hat er einfach gesagt in der Press Conference, nö.
Ja, also da bin ich gespannt, was die noch machen. Also ich weiß nicht, ob sie irgendwie vielleicht Zach Ertz ertraden würden, weil der wird ja noch geshoppt. Und wenn dein erster Tight End nur Irv Smith heißt, da weiß ich nicht, wie deine Pläne in der Regular Season ausschauen werden. Und ja, also Tight End und Linebacker ist auf jeden Fall die Position, die die Vikings am ehesten angreifen sollten übers nächste Jahr.
Also ich finde Irv Smith ziemlich gut. Ich mag den echt gerne. Und als Linebacker haben sie auch nur Eric Kendricks. Ich finde, die Top 2 Linebacker sind schon echt gut. Mit Eric Kendricks und Anthony Barr.
Sie haben halt keinen. Barr wird ziemlich sicher nicht resigned. Den wollen sie nicht behalten. Und dann, ich weiß auch nicht, wie lange Kendricks sein Vertrag noch ist.
Aber gibt ja nächstes Jahr auch nur einen Draft.
Genau.
Free Agency. Ich finde, also viel mehr als zwei Linebacker braucht man heute auch nicht, finde ich.
Ja, vor allem die Vikings, weil die spielen ja sehr viel mit drei Safeties. Und ja, also.
Was ist so dein Fazit für die Vikings? Wo siehst du die in der Division und so in der NFC? Vor allem in der Division. Die sind ja nur bisher. Kommen ja nur
also
mehr.
Im Vergleich zu letztem Jahr sehe ich sie schon besser. Vor allem, weil sie sich eben deutlich in der O-Line verbessert haben und auch in der Free Agency mit den beiden Defensive Tackles, die sie gesigned haben, denke ich, dass sie da einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht haben. Und wenn man jetzt Daniel Hunter noch als Addition sieht, weil er letztes Jahr eigentlich komplett gefehlt hat, da ist die D-Line von denen schon relativ scary und auf jeden Fall scarier als letztes Jahr. Und deswegen overall denke ich, dass sie sich verbessert haben. Und aber das ist schwierig, weil ich die Division ist allgemein sehr stark. Also bei den Lions muss man schauen, was der neue Head Coach hinbekommt. Und die Bears haben halt eine gute Defense, also eine sehr sehr gute Defense. Und deswegen ist finde ich da sehr schwierig, so Rankings, also oder wer es wo einzuschätzen. Also da will ich bis zum Ende warten und dann meine Standings zu geben.
Sehr schön.
Nice, nice. Ja, an der Stelle begrüßen wir gleich Leon. Der sitzt auch hier. Schön, dass du es geschafft hast.
Hallo, schön, dass ich wieder da
bin. Sehr schön, sehr schön. Genau, ich habe nur kurz die Lions und dann darfst du mit den Bears abschließen und den krönenden Abschluss setzen. Mehr oder weniger.
Ja, gerne.
Okay. Ale, hast du nur abschließende Worte, sonst mache ich mit den Lions
weiter. Du darfst mit den Lions weitermachen.
Perfekt. Da gibt es nämlich ein bisschen mehr zu erzählen zum Coaching-Staff. ich finde, das ist eins der witzigsten Coaching-Staffs in der NFL. Irgendwie. Ich habe mir das heute nur mal ein bisschen genauer angeschaut und all die Position-Coaches und so. Wir haben als Head-Coach Dan Campbell, war jahrelang NFL-Titant, unter anderem bei den Saints mit wo er dann auch gecoacht hat die letzten Jahre als Tight End Coach. Ich finde den als Typen ziemlich witzig. Ja, es kommt immer ein bisschen aggressiv rüber, ein bisschen hyped up. Ich finde es eigentlich ganz witzig. Ich mag, wenn man so eine Energy reinbringt. Und ich glaube, dass er, so wie er oft über seine Tight Ends redet, sehr viel Wert auf ein gutes Run-Game legt, was man dann auch in seinen Offense-Coordinator und Assistant-Head-Coaches sieht. Da, glaube ich, sehen wir ein sehr häufiges Run-Game in deren Offenses. Als Offense-Coordinator haben sie Anthony Lynn gesigned oder geholt, wenn man es nennen will. Auch Ex-NFL-Spieler, war so Journeyman, NFL-Running-Back und Special-Teamer. Ein jahrelang Running-Back-Coach und jetzt die letzten 4 Saisons, glaube ich, Head-Coach bei den Chargers. Die Offense an sich mochte ich eigentlich immer ganz gern. Ich fand, die hatten immer ganz nice Plays, eigentlich immer ganz geile Running Back Rotation mit Melvin Gordon und Austin Eckler jahrelang und bauen die ja immer ganz geil ein Passing Game ein, aber sein Time Management war immer ziemlich schlecht. Deswegen hoffentlich hat er nur Play Calling und keine Time Management Decisions zu machen. Ja, als Assistant Head Coach haben sie Deuce Staley. Da kann ja dann Ale vielleicht mehr erzählen. Der war, ich glaube, seit 2009 bei den Eagles als Assistant, dann Running Back Coach, Assistant Head Coach, was er immer. Der hat, glaube ich, alles mal gemacht in der Offense. War, glaube ich, ein Fan-Favorite als Head Coach-Candidate, oder?
Genau. Der war auch sehr lange für die Running Backs zuständig. Und also der wurde eigentlich die ganze Zeit vom Management hingehalten, dass er der nächste Head Coach wird. Und da haben die immer gesagt, ja, du wirst schon das nächste Mal dein Head Coach. Und dann wurde Chip Kelly gesigned. Dann sagen die, als der gefeiert wurde, du wirst schon Head Coach. Und dann kam Doug Peterson. Und dann war nach Doug Peterson war das so offen, na, wir wissen nicht, ob wir dir Head Coach geben können. Und dann ist er zu den Lions gegangen. Also der hat auch nur einen Lateral Move gemacht. Also der hat keine Promotion bekommen und das zeigt halt, dass er keinen Bock mehr auf die Eagles hatte. Und ja, also, aber während der letzten Saison war er eigentlich einer der Coaches, die so im Vordergrund waren, wo jeder Fan eigentlich Bock auf den hat, weil der auch, also der ist auch ein saunetter Typ und kommt sauwitzig rüber in den Interviews. Und ja,
genau. Nice, bin gespannt. An sich finde ich das Coaching-Staff ziemlich, also das Offense-Coaching-Staff vor allem ziemlich witzig. Ein NFL-Tight-End. Deuce Staley hat auch, glaube ich, 7 Jahre oder so NFL-Running-Back gespielt. Anthony Lynn auch NFL-Running-Back-Journeyman. Also alles, das zieht sie dann auch durch die Special-Defense-Coordinators und Position-Coaches und so durch. Sie haben Randall L. zum Beispiel als Receiver-Coach, der auch jahrelang NFL-Receiver war. Ziemlich witzig. Ich bin gespannt auf die Offense vor allem. Sie haben für mich als DeAndre Swift-Owner eigentlich ganz nice, wenn man das Coaching-Staff sieht, geht man eigentlich davon aus, dass er mindestens 25 Touches pro Spiel bekommt. Vor allem, wenn Jared Goff dein Quarterback ist, aber da kommen wir danach dazu. Noch ein paar Worte zu dem Defense-Coordinator Aaron Glenn, war First-Rounder und 14 Jahre in der NFL. Hat, glaube ich, sogar einen Super Bowl gewonnen und war 3-mal Pro Bowler. Wow. Ziemlich nice eigentlich. Vom Scheme her war jetzt Assistant DB Coach bei den Browns und Saints Running Back Coach. Keine Ahnung, weiß man nur nicht genau, was er spielen will. Er weiß selber nur nicht so genau. Da ist immer mal gespannt, was der aus der Defense macht. Sehr schwere Aufgabe, da aus der Defense was auszuholen, war letztes Jahr, glaube ich, die schlechteste in der NFL. Ah, naja. Dann kommen wir zu den Free Agency Moves. Waren nicht so viele. Sie haben ein paar echt wichtige Losses gehabt, vor allem in der Offense mit Kenny Golladay. Fand ich eigentlich einer so ein Borderline Top 10 Receiver in der NFL. Und sie haben danach eigentlich nichts. Deswegen hätte ich schon gedacht, dass sie den vielleicht sogar Franchise taggen oder so. Den haben sie gehen lassen. Sie haben beide Starting Linebacker gehen lassen mit Ragland und Davis, Jared Davis. Ja, da haben sie dann gedraftet, aber da finde ich, fehlt auch ein bisschen, ja, bisschen was das Nachkommen hätte sollen. Genau, geaddet haben sie in der Free Agency eigentlich nur zwei wichtige Leute. Tyrell Williams, den Receiver, der davor bei den Raiders war. Wenn er fit ist, eigentlich eine ganz gute Nummer 2, finde ich. Und Jamal Williams, über den Roman ja vorhin schon geredet hat, den Packers Running Back, finde ich auch eine ziemlich nice 1-2-Punch mit ihm und DeAndre Swift. Geresigned haben sie Okwara, ihren Defensive End. Ja, fand ich ziemlich nices Signing oder wichtig, dass sie den resigned haben. Der war ziemlicher Difference Maker in der Defense, vor allem auch der einzige Difference Maker in der Defense, deswegen. Wichtig, dass sie den gehalten haben. Ja, dann hatten sie nur zwei Trades mit Michael Brockers, den Defense Tackle von den Rams, und auf Quarterback haben sie Stafford und Goff getauscht, haben zwar nur ein paar Picks dazu bekommen, aber ja, wie immer man das sehen will, ist, glaube ich, ein Downgrade auf Quarterback, aber vielleicht ein guter Schritt in die Zukunft und gut für Stafford, dass er da mal noch eine andere Chance bekommt, neben bei den Lions zu spielen. Jo. Vielleicht noch eine ganz witzige Anekdote zu Brockers. Der war bei den Rams und hat dann drüber gelästert. dass Goff jetzt weg ist und wie geil das ist, dass er jetzt endlich mit einem guten Quarterback mal spielen kann und wie nice das ist, in der Offense zu sein, die mal wirklich was macht und nicht eher als Defense-Spieler alles rausholen muss, so nach dem Motto. Und dann wird er ungefähr 2 Tage später zu den Lions getradet.
Ich glaube auch für einen zukünftigen 7th-Runden-Pick. Also praktisch für auf dem Papier gar nichts. Also. Ja.
Richtig geil. Richtig Schadenfreude kommt man da ausnutzen. Genau. Reden wir abschließend noch zum Draft. Haben wir ja schon mal drüber geredet, glaube ich, einer meiner Lieblingsdrafts, ehrlich gesagt. Sie haben die ersten 3 Runden einfach Beef in O und D-Line gesteckt mit Penei Sewell auf Nummer 7. Ziemlich crazy, dass der da nur da war, meiner Meinung nach. Er hätte eigentlich sicher als Top-5-Pick eingeschätzt und auch von dem, was er kann, eigentlich sicher Top-5-Pick. Ja, war bei ihm nur da an Nummer 7. Geiler Pick, wichtiger, auch ein Need von denen in der O-Line. Sie wollen zwar jetzt Decker, glaube ich, als Left-Tackle lassen und Sewell als Right-Tackle erstmal spielen lassen. Aber selbst da ist er wahrscheinlich instant einer der Besten in der Liga. In Runde 2 und 3 haben sie D-Liner geholt mit Levi Onsuerike und Alan McNeil. 2 D-Liner mit guten Bodies für die D-Line, würde ich es nennen. Onsuerike, ziemlich schneller Disruptive Pass Rusher, aber glaube ich in eurem oder unserem D-Line-Talker mit drinnen. Der sah auf Tape echt disruptive aus. Hoffentlich macht der Spaß zum Anschauen. Und der McNeil ist eher so der Big Body Two-Gap-Player, der Double Teams den ganzen Tag eaten kann. Also ergänzen sie ja ganz gut die 2. Fand die sehr guten Zweit- und Drittrunden-Pick. In der 4. Runde haben sie Melifonwu genommen. Sein Bruder ist schon in der NFL. Er ist genauso ein Athletic Freak. Also riesig und trotzdem, glaube ich, 4-4 Speed oder so. Für ein DB schon echt crazy. Schauen wir mal, ob er was anders kann, wie schnell sein. Dann haben sie in der 5. Runde den Deutschen genommen. Amon-Ra St. Brown. Für ihn finde ich der perfekte Spot. Da gibt es eigentlich keine Competition auf Receiver. Also er ist, bevor er einen Snap in der NFL genommen hat oder in einem Trainingscamp genommen hat, war er schon Nummer 3 auf dem Depth-Chart. Und das ist als 5-Runden-Pick schon echt, echt selten. Also kann man eine gute Situation sein. Guter Route-Runner, gut in Space, das Jared Goff eigentlich immer ganz gern taugt. Also ich sehe den schon als Instant-Impact-Player. Dann haben sie 6., 7. Runde noch einen Linebacker genommen, der ziemlich athletisch sein soll, wo die Defense-Coaches halt ziemlich hyped sind, dass sie den bekommen haben. Und in der 7. Runde Jamal Jefferson, das war sowohl bei Roman als auch bei Leon die Nummer 6 von den Running Backs. Ganz geil, so jemanden in der 7. Runde zu bekommen. Einfach so ein All-Around-Back war das, glaube ich, damals die Beschreibung. Der kann einfach irgendwie alles. Ja, ganz gute Depth. Ich finde, sie haben 2 gute Running Backs, aber wie es halt in der NFL so ist, man kann nie genug davor haben. Ich habe mir nur einen UDFA rausgeschrieben, Sage Surratt von Wake Forest. Da war, glaube ich, Corona-Opt-Out. War in der 2019er Season mit Jamie Newman echt gut. Dort hat mir Tape echt gut gefallen. Sau viele Verticals gefangen. Und wie gesagt, in dem Receiver Depth Chart kann man da auf alle Fälle Instant Impact haben. Genau. So wie zu den Add-ons und zum Receiving, zum Coaching Staff. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen erwarte ich die Saison noch nicht viel von den Lions. Ich glaube, dass sie ein Team werden, gegen das keiner wirklich spielen will, weil sie einfach sehr Beef in der Line haben und da physical spielen wollen werden. Und das ist immer unangenehm, gegen so jemanden spielen zu müssen. Ich glaube, keiner spielt gern dagegen, aber sie werden trotzdem tendenziell eher mehr Spiele verlieren wie gewinnen. Ich sehe sie ja ehrlich gesagt letzter in der Division. Ich glaube, sie brauchen nur 1-2 Jahre. An sich fand ich den Draft ziemlich gut. Und mag die Teams, die die Lines erst aufbauen, sowohl in der O- und in der D-Line, weil die einfach, finde ich, immer so ein Backbone im Team sind. Wenn du eine gute Line hast, kannst du eigentlich immer gut spielen. Und deswegen, der Draft war ein guter Schritt in die richtige Richtung, guter erster Schritt. wenn man da weitermacht und vielleicht auf Quarterback die nächsten Jahre ein gutes Upgrade bekommt, können die Lions ja vielleicht doch mehr irgendwann ein relevantes Team werden und noch mehr ein Playoff-Spiel gewinnen. Aber so weit wollen wir mal noch nicht gehen. Ihr nur Input zu den Lions?
Also was ich zu Amon-Ra gehört habe, ist, dass er mit der beste Receiver sein soll, der also im Minicamp, also dass der am meisten überrascht haben soll. Also der Best Hands habe ich gelesen und sonst, ja, also ich finde es immer ganz cool, wenn so komplett alles neu gemacht wird, weil da wird man meistens komplett überrascht dann in der Saison, weil man kann halt nichts einschätzen, weil Quarterback neu, Head Coach neu, super viele Menschen sind da jetzt neu mit dabei und also so Projekte mit anzusehen, ist eigentlich schon ganz cool. Das ist eigentlich schon, geht schon fast in die Richtung von den Dolphins, wo am Anfang, also vorletztes Jahr, jeder gesagt hat, die sind nur am Abscheißen und Ende letzten Jahres waren die eigentlich schon ein respektables Team langsam und hatten sogar einen Shot in die Playoffs und da könnten die Lions sich halt auch hinarbeiten.
Ja, ich find's vor allem interessant, wie viele Ex-NFL, also ich gehe schon davon aus, dass viele Coaches eine NFL-History haben, aber dass sie vor allem so lange NFL gespielt haben und das ist ziemlich verrückt. Und ich bin auch echt gespannt, was der DC da machen wird, nachdem er ja nicht mehr so einen wahnsinnigen Track of Success hat oder so, bin ich mal echt gespannt, was das wird.
Ich glaube, ich muss ja ehrlich gesagt sagen, das war wahrscheinlich einfach so. Die Lions Defense war letztes Jahr sogar die schlechteste statistisch in der NFL. Die haben eigentlich keine Spieler gehabt, wo man sich denkt, das ist jetzt ein Cornerstone, auf dem man aufbauen kann. Sie haben zwar einen.
Auch gut da.
Ja, beigedraftet, den ich eigentlich ganz gut fand, aber jetzt keinen Cornerstone für eine Defense wie jetzt ein Ramsey oder sowas, wo man sich denkt, so um den rum kann ich meine Defense aufbauen, wie es jetzt Staley letztes Jahr mit den Rams gemacht hat, unter anderem. Das sehe ich bei den Lions einfach nicht und ich kann mir schon gut vorstellen, dass Coaches dann sagen, boah, ne, das ist Neckbreaker, in die Defense irgendwie einzusteigen und da was rausholen zu müssen. Mal gucken, vielleicht überrascht er uns ja alle und er macht da einen guten Job mit der Defense. Wenn nicht, haben sie zumindest jetzt zwei gute Interior D-Liner und das ist ja immer schon mal ein guter Anfang. Da kann man eigentlich, wenn man mal das Run-Game stoppen kann, ohne irgendwie was machen zu müssen, ist schon mal ein Anfang in der NFL. Oder in jedem Team, ist egal, wo man spielt. Nice. Leon, dann darfst du jetzt zu deinen Bears. Bin schon sehr gespannt über dein Fazit und deinen Saisonausblick.
Ja, also Chicago hat auf alle Fälle eine sehr interessante Offseason gehabt. Auf alle Fälle eine richtige Achterbahnfahrt. Aber starten wir erstmal mit dem Coaching-Staff. Da gab es so gesehen zwei Veränderungen. Eine, die persönlich sehr freut, denn es gab einen Wechsel auf der Defense-Coordinator-Position. Chuck Pagano ist nach letzter Season retired und da gab es sehr viele Interviews und ja, viele potenzielle Kandidaten, aber man hat sich dafür entschieden, Sean Desai zu nehmen, einen Coach, der schon lange Chicago war und auch immer als rechte Hand von Vic Fangio gehandelt wurde, der ja 2018 diese Mega-Bears-Defense gecoacht hat. Und Desai ist wohl voll die Philosophie von Vic Fangio wieder und auch wirklich Players Favorite, also alle Defense-Spieler schwärmen von ihm, haben gesagt, hey, niemand anderes hat diesen Posten so verdient wie er. Dementsprechend bin ich da ziemlich zuversichtlich und erwarte auch, dass sein Scheme einen positiven Effekt auf viele Defense-Spieler da für mich persönlich wichtig mit Eddie Jackson, der vermutlich wieder eine Rolle bekommen wird und dann für Khalil Mack wird er vermutlich auch wieder eine andere Rolle einnehmen. Dann die andere Änderung im Coaching-Staff war, dass unser werter Head Coach Matt Nagy sich entschlossen hat, dass er das Play Calling wieder von Bill Lazor zurücknimmt und damit als Head Coach wieder das Play Calling übernimmt. Da kann man davon halten, was man will. Ich bin der Meinung, dass Bill Lazor einen sehr guten Job als Playcaller gemacht hat letztes Jahr und mit ihm die Offense am erfolgreichsten war. Und wenn wir dann gleich über die Free Agency Additions sprechen, wäre dann nochmal ein Grund dafür, warum Lazor eigentlich super fürs Playcalling geeignet wäre.
War Lazor, hat er die Play-Calling-Duties bekommen nach der Bye-Week? War das genau, damals?
Nach der Bye-Week hat er übernommen und dann Week 17 hat Matt Nagy wieder übernommen und in den Playoffs hat Matt Nagy gecallt und ja, irgendwie liefen die beiden Spiele nicht ganz so gut, aber...
Ja. Und ich glaube, die Wochen von Lazor waren ja ziemlich erfolgreich, oder? Da war... Ja. Die haben die meisten Games gewonnen, also das hatte ich so im Hinterkopf noch, Bye Week und dann hat eigentlich Chicago richtig dominiert, die Gegner. Also daran kann ich mich erinnern, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass Nagy dann in den Playoffs dann wieder selber gecallt hat.
Ja, leider doch. Also da habe ich dann auch mit Gianni drüber geschrieben, als dieser Wechsel kam und ich war eventuell nicht allzu glücklich darüber. Er wird sich mit Sicherheit Gedanken darüber gemacht haben, warum er denkt, dass er der Richtige ist, dieses Calling zu übernehmen. Aber da werden wir vermutlich dann im Laufe der Saison sehen, was für einen Impact sein Playcalling wirklich hat.
Lazor-Wochen waren Adi, David Montgomery, Fantasy, God Weeks, oder?
Ja, wobei man da dazu sagen muss, der Credit geht eigentlich an den Offensive Line Coach Juan Castillo, der auch schon jahrelange Erfahrung in der NFL hat und viel Erfolg. Der hat nämlich die O-Line über die Bye Week umgestellt und einen zu dem Zeitpunkt sehr unerfahrenen Sam Mustafa auf Center gestellt, hat Cody Whitehair, der zu dem Zeitpunkt Center gespielt hat, wieder auf Guard umfunktioniert und ja, plötzlich war eine ganz andere Dynamik in der Offensive Line da und plötzlich von Worst to Top 10 Offensive Line und das hat sich eben auch sehr positiv auf David Montgomery ausgewirkt und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das im nächsten Jahr so weitergeht. Aber da können wir dann auch in Free Agency und Draft nochmal mehr drauf blicken, warum die Offensive Line sehr positiv ist. Ja. Genau. Bei der Free Agency. Es war, wie gesagt, eine Achterbahnfahrt für alle Bears-Fans, weil es gab sehr viele Gerüchte um die Quarterback-Position, um wen man vielleicht traden könnte, wen man sein könnte, welche Free Agents auf dem Markt sind. Und ja, Chicago hat einfach den bestmöglichen Pick gelandet, den man landen kann, nämlich Andy Dalton, der eine sehr erfolgreiche Saison mit den Dallas Cowboys letztes Jahr gespielt hat. Spaß beiseite. Als Bears-Fan, ich war nicht glücklich über das Andy Dalton-Signing, vor allem weil das Andy Dalton-Signing damit verbunden war, dass Kyle Fuller, der Star-Cornerback von Chicago, gecuttet wurde, damit sie Cap-Space für Dalton haben. Sie haben Dalton keinen allzu günstigen Vertrag gegeben und ja, es waren einfach bessere Optionen zu haben und zu dem Zeitpunkt des Signings war für mich als Bears-Fan die 2021er-Season tatsächlich schon gelaufen. Hat sich eventuell geändert, dieses Bild, aber trotzdem war es ziemlich upsetting für die Chicago-Fanbase und der einzige Lichtblick an diesem Signing war halt wirklich, dass Andy Dalton mit Bill Lazor als Offensive Coordinator und Playcaller seine besten Jahre gespielt hat. und er da in Cincinnati ja durchaus erfolgreiche Seasons hatte, aber dann eben Bill Lazor wieder das Playcalling wegzunehmen und von Anfang an reinzugehen, Andy Dalton ist our QB1, that's not going to change. Ja, hat man nicht allzu viel Hoffnung als Bears-Fan. Dann ansonsten von den Signings war es eigentlich eher ruhig. Ein wichtiges Signing war Desmond Trufant als Cornerback, der vermutlich die Cornerback Number 2 Rolle dann übernehmen wird und damit Ersatz für Kyle Fuller sein soll. Da gibt es natürlich Health Concerns, ob er nochmal zu der Falcons-Form zurückkommen kann oder nicht, weil ja, in Detroit war es eher ein Down-Year für ihn. Chicago ist zuversichtlich, dass er Leistung bringen kann und Starting Cornerback sein kann. Kann ich aktuell nicht viel dazu sagen. Also ich war ein großer Fan von Trufant in Atlanta und hoffe natürlich, dass er zu der Form zurückkommt. Wird aber da aktuell noch keine Predictions machen. Genauso das andere Big Name Signing, das dann auf Seiten der Offense war, Marquise Goodwin, den Gianni ja allzu gut kennen sollte, kommt halt auch von der Verletzung zurück. Wenn er seinen Speed hat und eventuell einen Quarterback spielt, der einen guten Arm hat, kann er einen guten Impact machen. Wenn ein anderer Quarterback spielt, vielleicht eher weniger. Dann vielleicht noch Damian Williams als ein bisschen under the radar signing von Chicago. Der war ja einer der Super Bowl-Helden von Kansas City 2019 und hat letztes Jahr aufgrund von Corona-Concerns opt-out, also hat sich diesen ausgesetzt und ist jetzt hochmotiviert nach Chicago gekommen, um da für seinen alten Playcaller Matt Nagy zu spielen. Damit hat Chicago einen sehr interessanten Running Back Room, in den ja auch der letztes Jahr verletzte Tariq Cohen zurückkommt. Wird sich zeigen, wer da wie viele Carries bekommt. Aber ist auf alle Fälle eine gute Tiefe auf der Position geboten. Genau, das war's dann auch schon mit den Signings. Mit den verlorenen Spielern habe ich schon angefangen, mit dem, der mir am meisten wehtat, nämlich Kyle Fuller als Starting Cornerback, der definitiv im Capspace von Chicago unterzubringen war, aber die Prioritäten wurden leider anders gelegt. Er hat Spieler für seinen alten Defense Coordinator Fangio bei den Broncos und hat da einen sehr interessanten Cornerback auf der anderen Seite, also könnte da auf alle Fälle eine super Season spielen. Und ein anderes Signing, das jetzt vielleicht gar nicht so einen großen Impact aufs Team haben wird, aber mir persönlich schon wehtat, ist Cordell Patterson, der nicht re-signed wurde, der eine Riesenrolle in den Special Teams von Chicago eingenommen hat und auch nach der Verletzung von Tariq Cohen viele Raps im Bears Backfield hatte. Der wurde leider auch nicht re-signed und wird nächstes Jahr für die Falcons spielen. Genau, damit wäre ich dann auch mit den Departures in der Free Agency durch. Ich weiß nicht, wollt ihr noch über Draft sprechen und meine Meinung dazu? Ja, gerne. Die Reaktionen sind gut aus. Ja, Chicago hat den Spieler geholt, den ich mir in der ersten Runde gewünscht habe, aber in der zweiten Runde. nämlich Tevin Jenkins war mein Lieblingspick für Chicago. Auf den habe ich an 20 gehofft, dass er noch da ist. Wie auch immer hat Ryan Pace es geschafft, in der ersten Runde noch jemand anderes zu picken und dann in der zweiten Runde hochzutraden für Tevin Jenkins, der Instant Starter in der Chicago O-Line sein wird, der riesen Impact hat, hat sehr viele Fans schon um den Draft rum gehabt und ja, ist jetzt auch in den Rookie-Minicamps, OTAs und so, hat er definitiv überzeugt und ich denke auch das Cutten von Charles Leno kurz nach dem Draft hat schon ausgesagt, wie viel der Bears-Coaching-Staff von Jenkins erwartet. Dementsprechend haben wir da definitiv ein super Signing für die Tackle-Position. Und in der ersten Runde gab es einen sehr interessanten Pick von Chicago mit Justin Fields, der definitiv ein Steal war an Nummer 11 und ja, arguably einer der besten Quarterbacks im Draft und super promising, sehr gute Work-Attitude. Man hört nur Positives von ihm aus dem Minicamp, aus OTAs, allen möglichen. Matt Nagy sagt, Justin Fields ist Quarterback Number 2, egal was er jetzt in der Offseason macht und wie er in der Preseason spielt. Ich finde es prinzipiell einen sehr guten Ansatz, den ja Matt Nagy in Kansas City auch schon mit Patrick Mahomes hinter Alex Smith gefahren ist. Und bin dementsprechend eigentlich zuversichtlich, dass man Justin Fields das Development hinter Andy Dalton lassen kann. Und Andy Dalton ist jemand, der in diesem Offense-Scheme schon sehr erfahren ist und definitiv eine super Mentorenrolle für ihn einnehmen kann. Und ausnahmsweise sieht die Quarterback-Situation der Chicago Bears tatsächlich besser aus als die von den Green Bay Packers. Vermutlich das erste Mal in über 100 Jahren, aber es ist tatsächlich aktuell der Fall und ja, der Draft ist natürlich so ein Hoffnungsschimmer für alle Bears-Fans. Also ich selbst bin nicht so overhyped wie der Großteil der Fanbase. Ich lese natürlich auch, was über Justin Fields gepostet wird, dass Darnell Mooney bei dem ersten Pass, den er von Fields bekommen hat, einfach lachen musste und Tränen in den Augen hatte, weil einfach der Ball perfekt geworfen wurde. Und das haben Mitch Trubisky und Nick Foles letztes Jahr leider bewiesen, dass sie tiefe Bälle nicht auf Mooney anbringen konnten. Und deshalb, es freut mich extrem für Mooney, der ein promising Rookie war. Und ich denke, dass Justin Fields definitiv eine Deep Threat fürs Team sein und werden kann. Aber ja, ich bügle da einfach meine Erwartungen noch ein bisschen und warte einfach ab, wie sich das Ganze entwickelt.
Okay.
Nur kurz einen Umschlag gegen alle Packers-Fans rausgehauen. was ist so deine Erwartung für die Bears-Saison? Oder deine Prediction?
Schwierig. Bears haben eins der Top 5 hardest Schedules in der Liga. Wir haben schon einen ziemlich roughen Start und es kommt definitiv aufs Quarterback-Play drauf an. Wenn Andy Dalton eine solide Season spielt und wir Justin Fields tatsächlich sitzen lassen können bis zur Bye-Week zum Beispiel, dann ist es sehr gut möglich, dass wir mit einem 8-8-1-Record und damit schön 0-500 in die Playoffs kommen. Es ist möglich, dass der Dalton die ersten Spiele komplett abkackt und Justin Fields in Woche 3 schon reingeworfen wird und dann unter Druck kollabiert. Also es ist richtig schwer, irgendwie eine Prognose abzugeben. Es gibt Leute, die denken, Chicago gewinnt 13 Spiele. Soweit würde ich auf alle Fälle nicht gehen. Ich denke, sie werden um einen Wildcard-Spot im Rennen sein, aber definitiv nicht mehr.
Also am besten holen sie sich den Mannschaftsarzt von den Chargers letztes Jahr, damit wir eine Bomben-Rookie-Season von Justin Fields sehen. So wie letztes Jahr der...
Genau, so Tyrod Taylor, das war eine gute Storyline.
Ja.
Nice, nice. Ale, jetzt hast du alles gehört, jetzt brauchen wir dein Vikings-Fazit noch.
Ja, also hier sehen sich ja alle bis auf die Lions ganz oben. Aber ich denke, die Division ist so gut, dass jeder das Potenzial hat, auf der 1 zu landen. Also deswegen würde ich auch sagen, dass die Vikings, wenn sie, also natürlich mit Glück, könnten sie auch die Division gewinnen. Nur um ein Spiel rauszunehmen, die Bears haben letztes Jahr auch gegen die Lions verloren. Also das heißt, in der Division ist alles möglich. Und ich denke, dass mit etwas Glück könnten die Vikings auch die Division gewinnen und auf 1 dann in die Playoffs gehen. Also, aber das ist halt die Sache, das kann auch passieren, dass man 3 oder 4 Division Games verliert und dann plötzlich ist man relativ weit unten und dann tradet man wieder seine besten Spieler weg und dann wirft man die Saison weg. Also ich denke, in so einer kompetitiven Division kann alles passieren. Aber Stand jetzt würde ich sagen, die haben auch das Zeug auf die 1.
Wow, alle. Ja. Morgen scheint die Sonne oder es regnet übrigens.
Nee, also nicht, ich meine nur, also müsste ich es jetzt bewerten, würde ich sagen, Vikings haben das Zeug zu 1.
Okay, sehr gut.
So. Okay. Ja. Roman, schaust du dir an der richtige Reihenfolge ran?
Ja, freilich. Ja, entscheidend ist halt, ob Aaron Rodgers spielt oder nicht. Wenn er spielt, dann glaube ich, müssen wir nicht viel diskutieren, dass die Packers an 1 landen. Und ich gehe einfach davon aus, dass er spielt. Dann würde ich
sagen, nicht für die Packers.
Packers an 1. Dann tue ich mich ein bisschen schwer, aber ich glaube, die Vikings haben im Backfield sich nicht wirklich verstärkt. Ich finde, Patrick Peterson ist schon geil, aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich noch in seinem, ja, im Herbst seiner Karriere, ob er noch der Corner sein kann, den die bräuchten. Deshalb glaube ich, dass die Vikings nichts weiter werden, sondern dass die Bears durch ihre krasse Defense und okayes Quarterback-Play ohne viele Picks sich auf die 2 mogeln. Die Vikings auf 3 und dann die Lions auf 4. Aber die Lions, glaube ich, werden sehr unterhaltsam. Also ich habe richtig Bock auf die Saison und bin gespannt, was passiert.
Spannende Division auf alle Fälle. Ich würde nur deine 2 und 3 tauschen. Ich glaube, die Vikings laufen einfach den ganzen Tag mit Dalvin Cook und die mag den Offense-Coordinator echt gerne.
Ja, und kann ich gut verstehen.
Fand das Team echt gut. Und ich finde Dantzler, den Cornerback, den Rookie letztes Jahr, nicht deren First-Round-Pick, sondern den anderen. Den fand die late in der Season echt ziemlich gut. Und ich glaube, dass der nächste Saison Cornerback 1 wird und Patrick Peterson einen soliden Job macht und dann genügt es. Bin gespannt, Jeff Gladney hätten sie ja auch nur den First-Rounder. Aber der hat ja irgendwie klassischer NFL-Spieler eine Frau geschlagen oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Und ja, mal schauen, ob der spielt oder nicht. Noch ist er im Roster. Aber man weiß noch nichts Genaueres. Wenn der Anu spielt, haben sie eigentlich einen ganz guten Top-3-Cornerback-Rotation, wie man es nennen will. Und dann mag ich die Defense eigentlich echt ganz gerne. Vor allem mit den Ads in der D-Line. Ich fand, das war fast das größere Problem bei denen, dass sie einfach keinen Druck hinbekommen haben.
Ich denke, mit Daniel Hunter, dass der zurückkommt, wird auch den großen Step geben. Also hätten die noch einen Ngakoue auf der anderen Seite, dann wäre die D-Line insane. Aber mit jetzt 3 Cornerstones in der D-Line sind die schon sehr, sehr stark. Also
ja, aber ich finde es jetzt trotzdem nicht so gut, zum Beispiel wie die Bears D-Line. Also, und die Bears
Defense ist wirklich Eddie Goldman kommt zurück.
Ja.
Also das wird auch nochmal einen riesen Unterschied in Chicago machen.
Ja.
Laut Chris Sims ja einer der besten Nose-Tackle in der Liga.
Auf alle Fälle, ja.
Ziemlich nicer Dude.
Ja, Leon. Siehst du deine Bears an 1, oder?
Nö. Also Bears an 1 wäre übertrieben und das ist genau dieses, ja, ganz Chicago denkt, Justin Fields ist der Retter, dreht die Franchise um und wir spielen, sobald er startet, eine Perfect Season. Auf den Zug springe ich einfach noch nicht auf und es musste ja schon viel im Draft aufgegeben werden an Picks und es wurden halt Lücken nicht gefüllt und dementsprechend Chicago hat ein solides Team, sie haben Potenzial, aber ich sehe sie eher auf einem Wildcard-Run und ja, der Division-Sieger hängt definitiv von Aaron Rodgers ab, weil Jordan Love ist den Hype, den er bekommt, genauso wenig wert wie andere Quarterbacks. Also der hatte ein gutes Training und schon denken alle, ja, wir brauchen keinen Aaron Rodgers. Und auch das glaube ich nicht, dass er sofort irgendwie ein Franchise-QB ist. Dementsprechend, wenn Rodgers aussetzen sollte oder woanders spielt, wird Green Bay auf alle Fälle strugglen und da muss ich alle recht geben, dann kann auch Minnesota die Division gewinnen.
Keiner will die Lions an 1.
Wow.
Wow.
Das, obwohl man genau weiß, was man bekommt bei den Lions.
Also hätten sie fünf Duels, so, dann könnte man drüber reden, aber.
Aber wer hat die schon, ne? Die hätte jeder gerne.
Ja.
Nice, nice. Habt ihr nur abschließende Worte zur NFC North?
Ich glaube, die beste in der NFC, die Division mit der.
Oh, ich glaube, also NFC West ist schon also, besser.
Also bei der West gefällt mir halt Seahawks nicht so. Mir taugen halt die nicht. Also die 49ers sind natürlich sehr, sehr stark. Aber Cardinals bin ich nicht überzeugt. Seahawks bin ich nicht überzeugt. Und da bin ich schon eher von Vikings und Packers mit Rodgers überzeugt. Also deutlich überzeugter.
Die Lions sind eindeutig besser wie die Seahawks.
Ja, aber also ich denke so, das allgemeine Niveau ist besser.
Oder, wenn sie Russ gucken lassen, vielleicht schon, ja.
Also ja, zum Beispiel am Anfang war die Defense kompletter Müll von den Seahawks und dann war halt die Offense richtig im Stocken und das also ja, also von den, ich denke, dass die NFC North schon qualitativ sehr weit oben ist.
Da ist auf alle Fälle jedes Jahr eine sehr spannende Division, ja. Also da bist du jetzt nie so, dass du sagst, die Divisional Games sind irgendwie langweilig, weil jemand komplett dominiert, sondern auch wenn die Packers 6-0 in der Division sind, sind das immer echt hart umkämpfte Spiele und das spricht auf alle Fälle für das Niveau in der Division. Ja.
Das sind immer geile Spiele.
Und Bold Prediction, ich glaube, dass die Bears Justin Fields sehr früh starten lassen und so Ball Control Offense vielleicht mit dem Spielen, weil es einfach gut zur Defense auch passen würde und ich glaube, dass sie dann auch wahrscheinlich einiges an Spielen gewinnen können, einfach irgendwie 15-12 oder wie auch immer.
Da habe ich was ganz Witziges gelesen. Das erste Regular Season Game ist gegen die Rams und da haben sie gesagt, dass sie den Justin Fields nicht den Rams vorwerfen wollen, sondern erst in der Woche 2 dann starten lassen, damit sein erstes Game nicht so ein eine Blamage wird.
Ja, das Problem ist halt nur, dass es da einen ziemlichen Beef im Internet zwischen Darnell Mooney und Jalen Ramsey gab, wo Jalen Ramsey halt gelistet hat, so ja, welche Receiver er irgendwie gespielt hat und dann Darnell Mooney nicht mal genannt hatte, der ihn halt ja bei 2 Routen ein bisschen vernascht hatte, aber dann extrem überworfen wurde letztes Jahr. Und ja, da wurde schon sehr viel rein interpretiert in dieses Matchup und mit Fields als Quarterback, der dann Mooney auf so eine Route treffen würde, könnte man direkt in Week 1 einen Stunner raushauen.
Ja. Leon hypt sie nur selber ab.
Bin auf jeden Fall sehr heiß auf die Preseason und bin richtig gespannt, wie Fields und Love und so aussehen. Ja. Also ist irgendwie geil, in der Division tatsächlich mal Preseason zu schauen, glaube ich.
Ja, kurze technische Frage.
Und auch Kellen Mond dann bei den Vikings zu sehen.
Ja. Ja.
Könnte Jordan Love Rookie of the Year werden wie Ben Simmons in der NBA? Weil der war nicht einmal im Kader, der Jordan Love.
Nee.
Ich glaube, in der NBA-Regel und keine. Also, die Regel gibt es in der NFL nicht. Ah,
okay. Selbst in der NBA ist die Regel etwas umstritten.
Ja, aber. Also das ist mir nur eingefallen, dass Jordan Love ja nie in den 53-Mann-Kader und das wäre ja genau dasselbe wie Ben Simmons damals und deswegen dachte ich mir, vielleicht kann er dann Rookie of the Year werden in seinem zweiten Jahr. Wäre witzig.
Muss er MVP werden dann.
Ja. Wie Kolle, der Klassiker.
MVP oder Enttäuschung?
All or nothing. Ja. Ah, irgendwas hätte ich gerade sagen. Ich weiß noch mal. Egal. Warten wahrscheinlich nicht so wichtig.
Du, wrap this up, oder?
Wrap it up. Ja, nächste Woche AFC West, oder? Ich glaube, AFC West haben wir abgestimmt. Genau. Hm.
Dann auch wieder mit dem Leon 1.0.
Ja, nächste Woche wieder mit Leon 2.0. Nee. Nee, Spaß. An der Stelle Grüße und viel Spaß am Strand wahrscheinlich, oder? Cool. Na, passt. Nochmal danke, Leon, fürs Vorbeischauen. Macht immer Spaß, dir
vielen Dank. Beim
die Bears reden zuzuhören. Ja, das ist doch ein Division Beef vor der Kamera oder hinter der Kamera, wie immer. An der Stelle, also danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
Yep. Tschüss. Tschüss.